Herzlich willkommen bei Prantls 5a. Angenehm anders als alle anderen. Das heisst es auch heute wieder in meinem Strategie-Podcast. In dem Podcast, wo ich mit erfolgreichen Unternehmern über die Einzigartigkeit von ihren IT- und Softwareunternehmen diskutiere. Zu deiner Inspiration und als Motivation für die eigene Arbeit am Unternehmen. Mein Name ist Urs Prantl, ich bin Strategieprofi. Seit über einem Jahrzehnt kreiere ich zukunftssichere und gesund wachsende Unternehmen und begleite ihre Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Nachfolge und beim Firmenverkauf. Unser Podcast-Sponsor KVIT erbringt Next Level IT Services für Ihr KMU. Ultraschnell, ultrasicher und 100% klimaneutral. Mit garantiert nur 7 Minuten Reaktionszeit und nicht mehr als einer Stunde Lösungszeit bietet KVIT den schnellsten IT-Service der Schweiz. Buchen Sie jetzt einen kostenlosen Beratungstermin unter kvit.ch/5a. Heute ist Freitag, der 26. September 2025. Mein Gast im 5a-Podcast heute Morgen ist der Martin Riedener. Der Martin Riedener war 33 Jahre lang für Abacus tätig, unter anderem als Head Marketing und als Mitglied der Geschäftsleitung. 1989 ist er ins Unternehmen eingetreten als Mitarbeiter Nummer 13. Heute ist er Chief Sales Officer von DeepCloud. DeepCloud ist ein Spin-off von Abacus und eine hundertprozentige Tochter. Abacus selber ist 1985, also vor gut 40 Jahren gegründet worden, und zwar von den drei HSG-Kollegen, dem Claudio Hintermann, dem Eliano Ramelli und dem Thomas Köbel. Ich sage immer, Abacus ist so unser Schweizer SAP. Und damit auch das grösste unabhängige Softwarehaus für Business Software in der Schweiz mit einem selber genannten Marktanteil von 17%. Die Unternehmensgruppe beschäftigt 850 Mitarbeitende in der Schweiz und in Deutschland und hat ihren Sitz in Wittenbach bei St. Gallen. Guten Morgen Martin, ich freue mich, dich sehr in meinem Podcast zu haben. Bitte stell dich doch einmal selber vor.
Ja, guten Morgen Urs. Herzlichen Dank für die Möglichkeit für das Interview. Mein Name ist Martin Riedner, wie schon erwähnt. Ich bin wohnhaft im St. Galler Rintal. Bin Vater von 3 Kindern und unterdessen auch 5 Enkelkinder.
Oh, ja.
Und bin seit 1986 eigentlich schon mit Abacus verbunden. Ich habe hier mittlere Systemsoftware eingeführt für den Schweizerischen Baumeisterverband, Baubit, Baupack, und habe auch schon gemerkt, dass das nicht Zukunft ist mit dieser mittleren Systemtechnik. Ich hatte dann die Idee gehabt, um eine neue Dienstleistung aufzubauen, bei der OBT, wo ich tätig war. Und dann ist auch die Idee entstanden, dass man sich auf die Suche macht nach einer PC-Software. Mhm. Und weil wir gerade in St. Gallen tätig sind, bin ich dann glücklicherweise auch gerade auf Abacus gestoßen. Und dann ist der Entscheid relativ schnell gefallen, dass wir bei der OBT Abacus, allerdings unter dem Namen OBT Plus, damals noch, werden einführen. Mhm. Im 1989 habe ich dann zu der Abacus gewechselt, habe dort den Support aufgebaut, bin auch in der Entwicklung tätig gewesen, unter anderem Kostenrechnung entwickelt, zusammen mit dem Claudio Hintermann, und bin dann 1995 auf den Gemeinsmarkt gestoßen und habe dann zusammen mit der Innosolf den Gemeinsmarkt aufgebaut.
Okay. Super. Also ich glaube, wir kommen dann zur Geschichte noch im Detail, ja. Also ich habe mich schon gefragt, was ist quasi deine relativ kurze Geschichte von dem Vorabakus gewesen, oder? Also du bist in dem Fall bei der OBT tätig gewesen, ganz am Anfang von deiner beruflichen Karriere.
Genau.
Was hast du gelernt ursprünglich einmal?
Ich habe die HWV gemacht in St. Gallen.
Ja.
Vorgängig das KV, bin also quasi über die praktische Schiene in den ganzen ERP-Markt hineingestoßen und habe dann natürlich auch können mit praktischer Erfahrung auch bei der Entwicklung der Software von Abacus mithelfen.
Also so auch ein typisch betriebswirtschaftlicher Background, ja. Ich nehme an, in dieser Zeit 1986, wie du vorher beschrieben hast, da hat es ja nicht sehr viel betriebswirtschaftliche Standardsoftware gegeben, oder?
Ja, es hat doch schon einige zur Auswahl gehabt, sicher etwa 4 bis 5. So kleinere Entwicklungen, wobei eben damals schon der Abacus rausgestochen hat mit einer hohen Benutzerfreundlichkeit, mit modernen Technologien. Das hat mich damals schon fasziniert. Das ist also nicht so eine reine DOS-Lösung, die man erkannt hat, mit mühsamen Eingaben und so weiter, sondern eben schon mit schönen Auswahllisten, mit Page-Up, Page-Down-Funktionen, die dort mal noch gerne nicht üblich gewesen sind. Und von dort her gesehen, ist der Entscheid relativ klar gewesen.
Aber du redest jetzt schon von einer DOS-Version, oder?
Also das ist dort mal. Ja. Ja, das war eine DOS-Version gewesen. Aber eben mit schon ein bisschen grafischen Elementen. Man hat schon quasi im Menüauswahl den sogenannten Helikopter von Abacus, wo dort mal schon rausgestochen ist, wo man können rundum die verschiedenen Applikationen auswählen in Form von einem so einem Helikopter.
Okay, also ein einzigartiges Merkmal, kann man so sagen, oder?
Genau.
Ja, aber Abacus ist ja damals noch ganz klein gewesen, also eben rund 10 Mitarbeitende, oder? Weil ich habe gesagt, du bist als Nummer 13 dazugekommen, also wo du die getroffen hast, sind es irgendwo um die 10 Leute gewesen.
Genau, ja, da sind sie wirklich noch ganz klein gewesen, und eben auch die Gründungsmitglieder voll noch in der Entwicklung tätig gewesen. Und von dort her gesehen ist das noch eine ganz kleine Familie, wo aber dort mal schon mit Herzblut die Entwicklung von der betriebswirtschaftlichen Software in Angriff genommen hat. Und man hat sich natürlich persönlich sehr gut kennt und sehr viel auch Möglichkeit gehabt, um sich austauschen.
Was hat dich denn motiviert, damals aus der OBT, einer anerkannten, sag ich mal, Wirtschaftsprüfungs- und Treuhandgesellschaft, in ein Software-Startup, das war ein Startup damals, oder? In ein Software-Startup zu wechseln, das ist doch totales Risiko, nicht?
Ja, da hat auch bei der OBT intern natürlich viel Staub aufgewirbelt und hat aber in dem Sinn Bewegung gegeben, wo der OBT gut tun hat. Er hat dann auch eine entsprechende Wirkung im Markt gehabt, dass quasi eben, wie du gesagt hast, so eine verstaubte Treuhand- und Bürgschaftsgenossenschaft, wie man dort mal noch gesagt hat, mit der OBTG sich für so ein Risiko bereit erklärt und das hat natürlich dann auch andere Treuhandgesellschaften wie BDO, Pricewaterhouse, KPMG dazu bewegt, sich da mal zu erkundigen, was denn da in St. Gallen los ist mit dieser Softwarefirma und hat in dem Sinn auch der Abacus geholfen, sich im Treuhandumfeld noch viel stärker zu etablieren.
Also das ist verstehe ich es richtig, eine Kooperation zwischen OBT und der Abacus?
Das war eine Kooperation gewesen, ja. Wir haben da einen namhaften Lizenzbetrag gezahlt, also einen schönen sechsstelligen Betrag, den wir als Lizenz abgehängt, auch, dass wir es können unter einem eigenen Namen OBT Plus verkaufen, hat uns dazu verholfen, dass wir eben als OBT da eine innovative, neue Lösung können den Kunden zur Verfügung stellen, die dann auch sehr schnell sich etabliert hat.
Aber jetzt eben du selber, wieso hast denn du zur Abacus gewechselt und bist quasi bei der OBT geblieben und hast gesagt, ich treibe jetzt das Abacus-Geschäft da quasi für die OBT vorwärts?
Ja, das ist dann mit Jahren hat sich das so entwickelt, dass ich mich zu wenig schnell habe können entwickeln bei der OBT. Es hat natürlich viele eigene Gegner fast gehabt aus dem Treuhandkanal, wo natürlich dort mal schon ein bisschen um ihren Job fast gefürchtet haben. Ich habe immer gesagt, die eigenen OBT-Kunden habe ich nie selber können gewinnen aus Referenzen von den Treuhändern von der OBT, sondern wir haben immer Kunden gewonnen, die nicht OBT-Kunden sie sind.
Okay, ja, ja.
Lustigerweise. Und ja, es hat dann ausgeartete, unsägliche Sitzungen, wo man überall hat müssen erklären, was man da eigentlich macht. Und ich wollte vorwärts machen. Und habe dann bei der Abacus natürlich auch ein sehr gutes Umfeld gefunden, wo ich mich wieder konnte weiterentwickeln, weil dort mal hat im 89 noch kein Support existiert und für dort her gesehen haben wir uns da können dann weiterentwickeln bei der Abacus selber.
Also du hast dann dort die Seite gewechselt, hast gefunden, das ist für dich eine bessere Perspektive langfristig.
Definitiv,
ja. Ja, okay. Das hat sich jetzt vermutlich nach rückblickend für dich auch bewahrheitet, oder?
Ja, eben, ich habe mich viel mehr entfalten. Man hat natürlich sich voll auf das Produkt Abacus können konzentrieren und das ist auch immer eine Stärke gewesen von Abacus, dass man immer am Ball geblieben ist und stetig das Produkt weiterentwickelt hat.
Also aus dir ist ein Software-Mensch geworden, du bist kein, du hast es vorher selber gesagt, ich habe es ja nicht so erwähnt, nicht mehr ein verstaubter Treuhänder, oder?
Ja, ja, ein Software-Mensch ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, weil ich es selber nie entwickelt habe.
Ja, ja,
ich habe
gut,
gesagt,
ja.
Ich habe die schöne Aufgabe, um immer nur Konzept zu schreiben und Produkte entwickeln, wie man es gerne hätte. Und die Entwickler haben sich dann müssen dann ein bisschen reinbeissen und die entsprechenden Konzepte möglichst gut umsetzen.
Mhm. OBT ist ja heute immer noch einer der grössten und wichtigsten Partner von Abacus, oder?
Ja, ich bin heute noch stolz auf die Entwicklung von der OBT im Bereich für die IT. Ich mag mich noch gut erinnern, wo wir da die Abteile bei OBT aufgebaut haben, ist aber mein Chef zu mir gekommen und hat gesagt, er geht jetzt noch in die Spielwarenabteilung für den OBT, mal schauen, was wir da den ganzen Tag machen.
Ja.
Und heute ist die OBT eine IT-Firma eigentlich, weil
Okay.
Die IT-Abteilung ist mit Abstand der grösste Geschäftsbereich von der OBT. Hat also die Revision und die Treuhandabteilung können hinter sich lassen und denke, es sind etwa rund 180 Leute, wenn ich mich nicht täusche, bei der OBT allein in der IT tätig und ist auch ein starker Partner immer noch von Abacus.
Ja, okay. Also eigentlich das Gegenteil ein bisschen von der BDO, oder? Dort ist das Verhältnis eher umgekehrt. Ich kenne die ein bisschen auch von den internen. Hat auch starken Abacus-Part, aber Wirtschaftsprüfung und Treuhand ist halt immer noch der wichtigste Kern vom Business.
Ja, gut, wobei man muss sagen, der BDO ist der einzige Platin-Partner.
Das ist wahr, ja, das stimmt, ja, genau, ja.
Dort her gesehen, das haben sie natürlich auch eine sehr starke Stellung immer noch im Vertriebskanal von Abacus.
Die haben sich gemausert, das ist so. Ich habe auch mit einem Strategieprojekt gemacht, mal vor 3 Jahren, ja. Jetzt auf dieser langen Reise, also von 1989 bis knapp vor 3 Jahren, wo du jetzt gewechselt hast zu Deep Cloud, aber im Prinzip bist du ja immer noch im ganzen Abacus-Universum drin, das ist eine lange, lange Reise. Also würdest du sagen, was sind so die Erfolgsfaktoren gewesen, warum Abacus da ist, was ist?
Ja, da gibt's natürlich einige, aber...
Ja, erzähl mal auf.
Die wichtigste Erfolgsfaktor ist gerade auch unsere Byline. Innovation ist Programm, heisst es bei uns immer. Und ich denke, die Innovation hat uns immer vorantrieben. Und da sind wir auch immer stark am Ball geblieben. Wir haben ja eigentlich eben schon die 5. Generation Abacus Software. Das hat ja angefangen mit DOS und dann Windows und dann ist Internet dazugekommen, nach Cloud und jetzt mit Abacus Intelligence ist die nächste Generation in der Entwicklung, wo es primär geht, um die KI-Technologien zu integrieren, so dass für den Kunden auch ein möglichst grosser Nutzen entsteht. Was für mich immer faszinierend war, ist wie wir die Produkte immer weiterentwickelt haben. Also wir sind nie stehen geblieben, wir sind nie zufrieden gewesen mit dem, was wir hatten, sondern haben das Produkt, das eigentlich eben als Finanzbuchhaltung ursprünglich und lange Jahre, zum Teil heute noch bekannt ist, haben wir ausgebaut in ein umfassendes ERP, wo man eigentlich fast alle Prozess innerhalb von einem Betrieb kann abdecken. Also, man redet da von Lohn, HR, man redet von Auftragswesen, Produktion und dann eben Weiterentwicklung auf der Basis von dem ganzen Abacus ERP. Wir haben unterdessen 17 Branchenlösungen und da ist etwas, wo natürlich extrem wichtig ist, dass man eben die Prozesse, die eigentlich Standard sind, auch versucht, den verschiedensten Branchen entsprechend können anzupassen.
Was sind die wichtigsten Branchenlösungen, die ihr da vertreten?
Ja, mit Abstand die wichtigste ist natürlich Abbau. Das ist eine Entwicklung, die wir im Jahr 2004 in Angriff genommen haben, wo es darum geht, dass man sehr spezifische Kalkulationsprozesse entwickelt. Ich rede hier von MPK-Geschichten, Regietarif, die man muss einbauen muss, wo der Kalkulator seine Kalkulationen für unterschiedlichste Bauprojekte kann auf dem Standard von MPK entsprechend kalkulieren. Und da ist ja ein Standard-Datenaustausch, wo man muss sich sicherstellen mit den sogenannten SIA 451 Schnittstellen. Mhm. Also es ist eine sehr komplexe Geschichte zum Entwickeln und hat dann auch einige Jahre gebraucht, bis wir da eigentlich im Markt Fuß fassen
können. Jawohl, ja. Also Branchenlösung, hast du gesagt, das ist sicher auch ein Erfolgsfaktor. Wir haben nicht einfach gesagt, wir haben ein universales ERP und nehmen das einfach und machen damit, was wir wollen, sondern wir haben das wirklich kanalisiert und fokussiert auf einzelne spezifische Branchen ausgerichtet.
Genau, ja. Mhm. Und das ist natürlich auch immer mit sehr hohen Investitionen verbunden gewesen. Mhm. Und da ist dann vielleicht der nächste Erfolgsfaktor, Geduld, sage ich dem. Ich habe immer gestaunt, wie unsere Geschäftsleitung da jahrelang eigentlich die Entwicklungen mitgetragen hat. Ich rede jetzt da zum Beispiel von Abbau. Da sind wir nach 8 Jahren Entwicklungszeit, sind wir das erste Mal so richtig auf dem Markt auftreten. Und wie man so weiss, geht's dann einmal nochmal 1 bis 2 Jahre, bis dann auch der entsprechende Erfolg eintritt, weil man ja quasi die Early Adapters zuerst einmal muss können einigermaßen abdecken und weitere Entwicklungen daraus dann auch wieder entstehen. Also man ist da laufend dran gewesen, um das Produkt zu verbessern. Und eigentlich haben wir dann erst so im Jahr 2014 so richtig durchgestartet, wo wir uns auf das Bau-Nebengewerbe auch noch konzentriert haben. Also sprich da für Heizung, Lüftung, Klima, Sanitär, Maler, Gipser, wo wir auch wieder sehr viel hat müssen investieren, bis dann eben eigentlich auch der Erfolg mal eintreten ist. Oder?
Und heute, also wenn du da vor Jahren redest, wie haben das geschafft und wie schafft das heute auch noch, quasi den Glauben an den Erfolg nicht zu verlieren, oder? Also, wir buttern da Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen von Franken rein, oder? Und hat im Prinzip nur Aufwand, aber im Prinzip noch keinen Ertrag. Wie schafft ihr das, durch das Tal der Tränen durchzugehen? Wie macht ihr das?
Ja, gut. Wir haben natürlich das Glück gehabt, dass wir doch eine gesunde finanzielle Basis immer noch gehabt haben mit den quasi Hauptapplikationen, vor allem im Bereich Finanzen und Lohn, wo uns geholfen hat, so langjährige Entwicklungen überhaupt können zu tragen. Und das braucht es einfach heute, dass man in dem ERP-Bereich erfolgreich kann sein, dass man die Entwicklungen eben jahrelang begleitet und mit Verbesserungen immer wieder versucht, die Prozesse von den Branchen optimal abzudecken.
Also, ihr habt eure Cash Cows gehabt, oder? Und auf der Basis von dem haben können das entwickeln.
Genau.
Aber trotzdem, es braucht ja den Glauben, dass man dann tatsächlich jetzt konkret in dem Fall, wo du beschrieben hast, nämlich in der Baubranche auch wirklich Fuß fassen kann. Es sind ja nicht die ersten und nicht die einzigen gewesen in der Baubranche. Es sind ja andere Anbieter gehabt im Softwarebereich.
Ja, genau. Es hat vor allem Anbieter geben, die sich hundertprozentig auf die Branche konzentriert haben. Und von dort her sind wir natürlich quasi Newcomer gewesen. Aber wir haben immer daran geglaubt, dass wir eben mit der Basis, die wir haben im Bereich Finanzen und Lohn, wo wir darauf aufbauen können, die spezifischen Branchenprozesse können abdecken. Und eben mit Geduld und viel Wille, die quasi arrivierten Anbieter in dieser Baubranche können mit der Zeit überholen. Und das, denke ich, das ist uns insbesondere in der Baubranche perfekt geglückt.
Also wir sind bei den Erfolgsfaktoren. Du hast gesagt, Innovation als Programm. Es ist ja auch witzig, oder? Abacus heisst ja offiziell Abacus Research. Das klingt so nach Forschung und Entwicklung, oder? Ich glaube, das widerspiegelt das auch, was du da meinst, oder?
Ja, ja, absolut. Eben. Der Tabakus hat sich immer auf das konzentriert. Und ein weiterer Erfolgsfaktor ist natürlich unser Vertriebskanal, wie wir die Software über Abacus-Partner vertreiben, weil Software einführen und verkaufen ist nochmal ein ganz anderes Business als Software entwickeln. Und da haben wir das Glück gehabt, dass wir wirklich jetzt rund 90 Abacus-Partner in den 40 Jahren können rekrutieren können. Und die Partner, die sich für Abacus entschieden haben, sind eigentlich bei Abacus geblieben. Es hat sich nie eigentlich ein Abacus-Partner von uns verabschiedet, sondern im Gegenteil, da sind immer mehr dazugekommen.
Ja.
Und die, die schon fast seit den Anfangs dabei gewesen sind, haben sich natürlich da können richtig gut entwickeln, haben super Know-how aufgebaut und die kennen das Abacus Parkour. Also die haben unglaubliche Erfahrungen in der Einführung von dieser Software und das hat natürlich dann auch geholfen, die Abacus Software so stark in der Schweiz können zu verbreiten.
Ja, auf jeden Fall, ja. Ihr werdet für das richtig bewundert. Ich kann dir das einmal so quasi rückspiegeln. Ich rede ja sehr oft mit teilweise jüngeren Softwareanbietern und die fragen mich oft, wie gelingt es uns, so einen Vertriebskanal wie einen, der Abacus hat, aufzubauen, oder? Das ist wirklich absolut einzigartig. Und ich frage mich schon auch, ist das nicht ein bisschen ja Zeichen von der Zeit geschuldet, dass sie sind halt einfach sehr früh dran gewesen und die haben alle noch nichts gehabt oder sind selber mit euch im gleichen Zeitpunkt entstanden und somit haben sie quasi können auch super eine Lücke füllen. Oder hast du das Gefühl, dass man das heute auch könnte machen?
Ja, eben, das ist schon so, dass wir Ende 80er Jahre natürlich genau den richtigen Zeitpunkt getroffen haben, um eben in die Branche einzusteigen mit einer eben PC-Software dort mal noch. Und wenn sich ein Partner mal für ein bestimmtes Produkt entschieden hat, dann ist er nicht bereit, um einfach da einen Wechsel zu machen, dann schweige dann noch ein zweites Produkt aufzunehmen. Also da kann man schon sagen, dass wir da eine starke Stellung haben und wir haben unterdessen sind das etwa 1400 Mitarbeitende bei all diesen Abacus-Partnern, die sich tagtäglich mit Abacus beschäftigen.
Genau,
dort her gesehen sind wir da schon ein bisschen der Platz hier, auch was der Vertrieb und der Verkauf von Business-Software in der Schweiz betrifft.
Mhm. Wenn du jetzt einem anderen würdest, wollen empfehlen, wie man so einen Partnerkanal aufbaut, wie was würdest du denn sagen? Wie macht man das?
Ja, Basis ist natürlich zuerst einmal ein Produkt zu entwickeln, wo eine gewisse Einzigartigkeit hat, damit man eben auch kann entsprechend in einer Nische oder im Gesamtmarkt überhaupt kann erfolgreich sein. Und ist noch schwierig, jetzt da einen Tipp abzugeben, aber es braucht auf jeden Fall sehr ein partnerschaftliches Verhältnis zu den Vertriebspartnern, die wir jahrelang immer gepflegt haben. Wir haben den Partner immer im Vordergrund gestellt und haben gewusst, wie wichtig das da ist.
Mhm.
Und von dort her gesehen, ja, braucht es ein gegenseitiges Gehen und Nehmen, um so eine Partnerschaft überhaupt können aufzubauen.
Und wahrscheinlich ein Erfolgsfaktor, den du schon genannt hast, braucht Geduld, oder? Also das dauert über sehr lang.
Ja, das ist eben das, was ich heute zum Teil ein bisschen vermisse in der Branche, die Geduld. Man hat gerade bei diesen Startups, stellt man immer wieder fest, nach 2-3 Jahren fragt sich der Investor schon, ja, wo bleibt jetzt da
Der
Gewinn, wo ist der Return on Investment? Und das ist einfach heute nicht mehr möglich, wenn man sich im Bereich, ihr redet jetzt rein vom ERP-Umfeld, da will sich ein Namen aufbauen.
Mhm. Absolut, ja. Gut. Also Erfolgsfaktor ist ja das eine, oder? Aber bin überzeugt, auf dieser langen, langen Reise sind euch auch sehr viele Hindernisse und Hürden begegnet. Kannst du mal ein paar nennen? Was hat euch immer wieder mal so ein bisschen genervt, vielleicht sogar ausbremst?
Ja, da hat es sicher gegeben. Also, was sehr kritisch war, ist in den 90er Jahren der Wechsel auf Windows.
Oh ja.
Da sind wir ein bisschen auf der falschen Seite verwünscht worden, weil wir zu lange gewartet haben, bis wir unsere DOS-Version eben auch in einer grafischen Oberfläche können zur Verfügung stellen. Da haben ein paar Entwickler sehr gelitten bei uns, bis wir die Windows-Version dann insbesondere, also extra nach Amerika noch gereist, um da möglichst schnell können vorwärts gehen. Da ist sicher
Wieso hat er so lange gewartet? Hat das irgendwie einen Grund gehabt?
Nein, ich kann jetzt im Moment kann ich da keinen Grund mehr nennen. Man ist natürlich eben immer mit der aktuellen Entwicklung auch noch beschäftigt gewesen. Wir müssen weitere Produkte entwickeln und das hat natürlich auch sehr viele Ressourcen abgezogen und eben sich für neue Technologien können zu befassen, braucht auch wieder Ressourcen und Zeit und Personal, Know-how.
Dort sind die ja noch nicht so gross gewesen, oder? Für
da sind wir vielleicht, da sind wir vielleicht zu fest mit uns selber beschäftigt gewesen.
Also hätte es das auch gegeben in der Zeit von der Abendkost in dem Fall, ja?
Ja, absolut, eben, weil wir natürlich immer sehr viele neue Produkte entwickelt haben und die nachher müssen quasi funktionell so ausbauen, dass es für den Kunden passt hat. Das hat sicher, ist sicher ein Grund gewesen, dass wir dort die Entwicklung quasi ein bisschen verschlafen haben. Aber das haben wir dann in der Zukunft korrigiert, weil die nächsten Entwicklungsschritte sind wir dann eher wieder bei den vorderen Positionen gewesen, wo es darum gegangen ist, um das Ganze internetfähig zu machen und dann eben auch jetzt, wo wir die Entwicklung für die Cloud, würde ich jetzt mal sagen, als erste für den ERP-Anbieter in der Schweiz so richtig in Angriff nehmen.
Eben, wir sind bei den Hindernissen und Hürden, fällt da vielleicht noch etwas ein?
Der bekannte Rechtsstreit, den wir mal im Jahr 2014 angefangen haben mit der VRSG, wo wir uns einfach benachteiligt gefühlt haben, dass wir als ERP-Anbieter, Marktführer für die Gemeinde nicht berücksichtigt worden sind, wo es darum gegangen ist, wo die VRSG eine neue Finanzlösung evaluiert hat und sich dort mal eben für das Navision, ein ausländisches Produkt, notabene, entschieden hat.
Also es ist ursprünglich ein dänisches, ursprünglich
ja,
aber ist ja von einem amerikanischen, also von Microsoft gekauft worden. Ja.
Genau, jawohl, ja. Das hat uns dort mal einen falschen Fuß verwünscht und da haben wir dann auch entsprechend reagiert mit einer Klage, die wir eingereicht haben. Und ja, nach 4,5 Jahren Rechtsstreit haben wir uns dann können, zum Glück mit der neuen Besitzerin für den VRSG, mit der Abraxas, können einigen und den unsäglichen Streit endlich können zu begraben. Und heute dürfen wir sagen, dass Abraxas auch einer für den erfolgreichen Abacus-Partner ist, der auch sehr stark im Gemeinsmarkt für uns tätig ist.
Also kann man sagen, hat sich eigentlich gelohnt, oder?
Ja, aber eben, es ist immer eine kritische Situation gewesen, solange der Rechtsstreit nicht entschieden worden ist. Ich habe immer gesagt, man muss langsam aufhören, sich da in der Presse über den Streit immer wieder zu äußern, weil schlussendlich heisst es öfters mal, die bei Abacus eine Art nicht entschieden, dass du sich da ständig...
Das hätte es etwa dir geheissen, ja, das ist so.
Ja, und das ist natürlich dann sehr kritisch gewesen, oder, auch für uns. Und hat dann zum Glück dann durch den Vergleich, den wir am Schluss getroffen haben, in eine positive Geschichte gemündet.
Hat aber allerdings sich auch für Publizität gesorgt. Also Abacus ist so breiter bekannt worden, definitiv.
Ja, definitiv, ja. Aber man hätte es gerne anders gehabt, aber ja, jetzt hat es ein paar Jahre gebraucht, bis wir alle auf dem richtigen Weg sind.
Jetzt als ERP-Anbieter, der eigentlich aus dem Finanzbereich kommt und ihr seid vor allem auch bekannt neben der FIBU für eure ganze Lohnbuchhaltung und alles, was mit dem zusammenhängt. Wie ist so quasi die Einbettung von dieser Konstellation in die Schweizer Besonderheit mit dem Föderalismus? Ich meine, da hat ja jeder Kanton kocht sein eigenes Süppli, zum Teil grössere Gemeinden kochen ihr eigenes Süppli. Wie sind denn mit dem jeweils umgegangen? Hat euch das geholfen oder ist das eher ein Hindernis gewesen?
Also im Bereich für die Gemeinde kann man sagen, ist es für uns nicht ein grosses Problem gewesen, der Föderalismus, weil, ich meine, da ist auch ein Standard mit HRM2, der dann im Jahr 2008 auch noch wieder eingeführt worden ist. Von dort her haben wir uns können sehr gut entwickeln. Es ist vielleicht jetzt mehr im Bereich von der Digitalisierung kommt das Problem immer mehr auf uns zu, dass der Föderalismus eigentlich eine Digitalisierungsbremse ist, weil es ist schon so, dass durch verschiedene kantonale Organisationen der Föderalismus in dem Sinn hemmend ist, dass man jedem Kanton hat man eigene Gesetze, eigene Richtlinien, eigene Organisationen, die versuchen eben die Digitalisierung in den verschiedenen Kantonen voranzutreiben. Das sehen wir eher als Hemmnis, wodurch der Föderalismus entsteht.
Also nach dem Motto, zu viele Köche verderben den Brei, oder?
Das kann man manchmal so sagen, ja. Es ist einfach schwierig, da eine einheitliche Basis zu schaffen, obwohl wir seit dem 1. September 2023 ja eigentlich das revidierte Bundesgesetz über den Datenschutz, DSG, haben, wäre ja eigentlich vom Bund aus geregelt, wie die Sicherheit und die Rechtskonformität von Daten eigentlich müssen aussehen müssen. Aber da gibt es dann eben schon in jedem Kanton wieder eigene Regeln, wo die entsprechenden Organisationen oder eben auch das Kantonsparlament wieder noch versucht, nach eigenem Muster zu stricken.
Ich verstand dich, dass für euch als Standardsoftwarehersteller das eher ein Hindernis ist. Jetzt aber für die ganze Schar von der Individualsoftware-Leute ist das natürlich ein Schlaraffenland, oder? Ich höre das immer wieder. Also unser, vor allem das öffentliche Verwaltungsnetzwerk mit Bund und Kantonen, oder? Da gibt es Arbeit und Projekte ohne Ende.
Ja, das ist natürlich etwas, wo für den Steuerzahler nicht so eine glückliche Situation ist und auch etwas, wo ich immer wieder kritisch beobachte, dass eben wenn man auch, es gibt ja jetzt gerade so einen Vorstoss auf Bundesebene, dass man eben das Bundespersonal sollte können eingrenzen und einen gewissen Parameter festhalten tut, dass nicht immer mehr Bundespersonal eingestellt wird.
Genau,
und
ja.
Das ist natürlich auch auf kantonaler Ebene zu verfolgen, dass die Kantone natürlich personell immer mehr aufgestockt werden und das ist sicher eine Tendenz, wo man muss kritisch beobachten.
Gut, der Föderalismus ist natürlich, gehört zur DNA von der Schweiz und ist ja von uns auch ganz intensiv und tief gewollt, in der Verfassung verankert seit Urzeiten. Also hätte ich auch viele Vorteile, aber das ist klar, jede Medaille hat zwei Seiten.
Ja, eben, ich denke, bei der Digitalisierung muss man das grosse Ganze denken und da wird es effektiv schwierig, wenn man dann je nach Kanton unterschiedliche Regeln zu befolgen hat. Ich möchte vielleicht gerade da ein Beispiel erwähnen, wo ich die letzte erlebt habe. Es geht da darum, um die digitale Signaturen. Habe ich mit einem Vertreter von einer nicht ganz kleinen Stadt im Kanton Zürich diskutiert, wieso das nicht weiter vorwärts geht. Und dann hat er mir gesagt, ja, Herr Riedner, es gibt einfach leider noch keine gesetzliche Grundlage, wo wir im Kanton haben, wo der Einsatz von der qualifizierten Signatur erlaubt. Oder? Wir wissen ja alle, es gibt im OR Artikel 14 Absatz bis die Regelung, dass eben die qualifizierte elektronische Signatur gleichgestellt ist wie die eigenständige eine handschriftliche Unterschrift. Und dann frage ich mich manchmal, ja, wer macht denn da überhaupt das Gesetz? Von dort her ist das ein typisches Beispiel, das zeigt, wie der Föderalismus eben sehr hemmend kann sein, wenn es darum geht, Digitalisierung zu voranzutreiben.
Das ist klar, ja. Also wenn man das könnte, sage ich mal, stärker standardisieren und auch zentralisieren, dann wäre das sicher viel, viel einfacher, ja. Wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft schauen, also die Zukunft hat jetzt eigentlich schon angefangen, Seit knapp 3 Jahren ist das Thema KI, also AI, der totale Hype. Du bist jetzt ja Chief Sales Officer bei DeepCloud. Ich glaube, das hat sehr eng etwas mit KI zu tun. Vielleicht könntest du da mal kurz erzählen, was macht DeepCloud genau? Was ist die Rolle von DeepCloud? Und wie ist der Zusammenhang jetzt quasi zur Zukunft und KI?
DeepCloud ist, wie du schon erwähnt hast, ein 100% Tochterunternehmen von Abacus und wir entwickeln verschiedenste Produkte, unter diesen sind schon 13, wo vor allem eben hilft, der Digitalisierung im Umfeld von ERP voranzutreiben. Mhm. Wir haben aber gesagt, dass wir nicht die Produkte nur für Abacus entwickeln, sondern weil es geht da eben um allgemeine Themen, eben Deep Design ist so ein Produkt, wo man eben flächendeckend könnte in der ganzen Schweiz einsetzen, also nicht nur im Abacus ERP oder in anderen ERP-Geschichten, sondern eben auch als Service für sämtliche Unternehmen könnte anbieten. Und wir haben uns entschlossen, eine eigene Firma für das zu gründen. Das hat auch rechtliche Gründe, dass wir da möglichst eigenständig operieren und losgelöst vom eigentlichen Abacus-Business können uns im Markt entfalten. Und eben, es geht primär darum, dass wir die neuen Technologien mit künstlicher Intelligenz können dazu verwenden, um einerseits eben das Abacus ERP mit so Technologien auszustatten und auf der anderen Seite möchten wir aber auch andere Lösungspartner, wie wir dem sagen, möglichst mit viel Produkt von DeepCloud entsprechend ausstatten. Und das habe ich jetzt in den letzten 3 Jahren hauptsächlich vorantrieben und wir haben jetzt doch schon rund 25 so Lösungspartner, wo verschiedenste Technologien für DeepCloud in ihr eigenes ERP eigentlich einbauen. Ja, es ist auch eben auch von der Entwicklung her auch wieder sehr kostenintensiv und ich denke, das macht auch Sinn, dass nicht jedes ERP eine eigene, sagen wir jetzt mal, digitale Signaturlösung entwickelt. Das ist heute finanziell gar nicht mehr finanzierbar. Und von dort her sind wir da auch ein willkommener Partner für die verschiedensten Lösungspartner, um da ihnen auch ein bisschen Unterstützung zu bieten, wenn es darum geht, ihre Lösung entsprechend digital können voranzutreiben. Mhm.
Also das heisst, sie sind auch Mitbewerber von euch, die quasi dort Lösungen beziehen oder Technologien. Und dann bauen ihre eigene
Software. Mitbewerber jetzt vielleicht weniger, aber vor allem jetzt Partnerfirmen, die wir schon seit Jahren auch in den verschiedensten Branchenlösungen erfolgreich zusammenarbeiten. Ich denke da insbesondere an Firma InnoSolve oder CMI, die uns da vor allem im Gemeindeumfeld schon seit Jahren begleitet.
Jetzt hast du es vorher schon erwähnt, Abacus Intelligence. Ich habe das auch gesehen. Das klingt so ein bisschen wie Apple Intelligence abkupfert. Was ist Abacus Intelligence genau? Was meint ihr mit dem?
Ja, eben, Abacus Intelligence ist eigentlich unsere neueste Entwicklung. Und da geht es vor allem darum, dass wir KI-Technologien ins Abacus ERP einbauen mit verschiedensten Möglichkeiten. Ich kann vielleicht da ein paar Beispiele zählen, die illustrieren, was wir genau meinen mit Abacus Intelligence. Also man kann zum Beispiel durch Spracheingaben das Abacus entsprechend steuern. Mhm. Ich kann zum Beispiel im Wundarzt sagen, ich habe vom Morgen um 9 bis um 11 Uhr gearbeitet und am Nachmittag von 4 bis um 6 Uhr. Mhm. Und dann wird das umgesetzt und automatisch wird dann die Zeit bei uns in der Projektverwaltung entsprechend verbucht. Mhm. Ich kann automatische Belegerkennung, die mit KI-Technologie dazu führt, dass ich Kreditorenbeleg automatisch in der Buchhaltung verbuchen kann. Ich habe zum Beispiel einen Assistent, wo ich Fragen stellen kann. Zum Beispiel, ich habe jetzt da eine Rechnung, Büromaterial, wie muss ich die verbuchen? Dann tut er mir einen Buchungsvorschlag machen. Und was bei uns noch ganz speziell ist, er macht dann gerade auch die Buchung. Also er macht mir einen Vorschlag und sagt, okay, kannst du so verbuchen. Oder was auch sehr interessant ist, ich kann einen Abakus fragen, zum Beispiel über bestimmte Kennzahlen. Wie ist die Fluktuationsrate bei uns im Betrieb? Und dann kommt automatisch die Kennzahl raus über die Fluktuationsrate. Und eben, last but not least, eben, man hat natürlich Chatbots, wo man auch anbietet, wo wir mit Reglement, Handbücher, Schulungsunterlagen, Knowledge Base Informationen füttern und dann im Prinzip einem Anwender eine entsprechende Antwort geben. Also, kurzum kann man sagen, es ist kein Treib bei uns dazu bei, dass Abacus ERP massiv benutzerfreundlicher, einfacher und eben auch effizienter genutzt werden kann, so auf einem Level, wo man es bis jetzt eigentlich noch gar nicht kennt hat.
Also da habt ihr jetzt ein bisschen eure Lehre gezogen aus dem, sage ich mal, damals Windows-Zeitalter, oder, wo ihr eher ein bisschen lang gewartet haben, bis sie vorgedrungen sind. Und da sind wir jetzt, gehört jetzt eigentlich zu einem von den ersten, kann man sagen.
Ja, also mir wäre nicht bekannt, weil ein ERP auf einem ähnlichen Level ist in Bezug auf KI. Und eben, wir entwickeln auch eine eigene KI. Das ist wichtig für die Datensouveränität für unsere Kunden. Da hört man ja immer mehr, dass da Bedenken geäußert werden, wenn man da Informationen, Daten irgendwo in der Cloud oder eben in ein entsprechendes Tool bringt, wo dann man nicht weiss, wo die Daten schlussendlich verarbeitet sind. Also da können sich unsere Kunden auf eine Abacus KI abstützen, wo ganz sicher die Daten mal in der Schweiz gehostet sind und eben auch in Bezug auf Nutzung bei den Kunden selber bleiben.
Stellt das auch sicher, dass sie in eurem Fall nicht halluziniert? Das gehört mir immer wieder mal, oder? Also ich erlebe das auch so, alle Wochen mal ein, komme ich irgendeine Antwort über von ChatGPT, Perplexity oder whatever, wo ich muss sagen, das weiss ich, dass das Kabis ist, oder?
Naja, da kann man sicher nicht hundertprozentig vermeiden, aber wir sind dran, um eben die KI so eben mit Informationen, mit unseren eigenen Informationen so abzufüllen, dass dann eben die Anfragen auch richtig sind.
Also ich schaue, dass ihr das selber unter eigener Kontrolle habt, möglichst weitgehend, ja?
Genau.
Woher geht die Reise mit der Abacus noch weiter? Also ich meine, die Gründer, ich habe die genannt am Anfang, du und viele von deinen Kollegen, ja, ich komme jetzt alle ins Pensionsalter. Ich meine, du hast mir sogar geschrieben, du hast das vor, nächstes Jahr in den Angriff zu nehmen. Wie geht es weiter bei Abacus?
Ja, das ist eine gute Frage und die kann man auch eindeutig beantworten. Unsere Hauptaktionäre und Gründungsmitglieder haben gerade dieses Jahr kommuniziert, dass sie werden noch die nächsten 10 Jahre die Aktienmehrheit der Abacus behalten. Und das ist wichtig für die weitere Entwicklung von der Abacus. Auf Stufe GL haben wir auch entsprechende Massnahmen getroffen. Es sind primär Leute aus den eigenen Reihen, die heute in der Geschäftsleitung sind und den Job super machen und auch wissen, wie Abacus funktioniert. Und in dem Sinn mache ich mir da keine grosse Sorge, dass auch Abacus in den nächsten Jahren im ähnlichen Stil wird am Markt tätig sein. Und das Produkt auch eben technologisch, funktional wird weiter vorantreiben.
Also das heisst, Abacus bleibt vor der Hand ein inhabergeführtes Unternehmen.
Ja, genau.
Ja, okay, klare Aussage. Ja, das ist eine Frage, die immer wieder kommt, oder? Ja. Ich habe zwar eine Pressemitteilung diesbezüglich veröffentlicht, wie du jetzt gerade gesagt hast, aber ich weiß nicht, ob das jeder zur Kenntnis genommen hat, ja.
Ja, da ist vielleicht ein bisschen untergegangen, aber ich denke, es hilft, dass da nicht mehr so viele Anfragen kommen.
Das glaube ich hingegen gar nicht, Martin. Die Anfragen, du redest jetzt, ich weiß schon, was du redest, oder? Von allen Investoren around the world, oder? Genau. Ganz speziell von Private Equity Investoren. Da haben wir vermutlich jede Menge, oder? Ja, eben, das ist ja noch ein Thema, das wir vielleicht ganz am Schluss da beleuchten könnten. was man immer wieder gesagt hat, also man redet eigentlich schon sehr, sehr lange davon, nämlich von dieser Konsolidierung oder letztlich auch Veränderung von dem Markt, oder? Und was man in den letzten Jahren jetzt kann sehr gut beobachten, ist ein bisschen ein Ausverkauf vom Schweizer ERP-Markt, also von den Schweizer ERP-Softwarehersteller.
Mhm.
Da gibt's ja auch viele Beispiele, oder? Vielleicht kannst du da mal ein paar nennen.
Ja, ich kann da gerade ein paar Fakten mal aufzählen,
ja,
vielleicht.
Erzähl also, mal, ja.
Hm. Also, im, zwischen 2017 und 2024 sind rund 60 Schweizer Softwarefirmen verkauft worden.
Mhm.
Also, ich rede da von Profix, MyFactory, Bexio, Infonica, also ehemals Sage,
genau,
Clara, Dialog, Zeit AG, Datenconsulting, Crealogix, BSI, Sorba, Minus, Yokoi und so weiter. Also da ist schon eine Tendenz, die mich beunruhigt, vor allem wenn man auch schaut, eben, wer hat die Firmen gekauft. Das sind primär ausländische Beteiligungsfirmen wie Fortero, Volaris, Capvis oder Bregal, die für die, zur Bildtech-Gruppe gehört. Und natürlich dann auch Post, die da auch noch aktiv mitgewirkt hat, um da den Schweizer Softwaremarkt ein bisschen aufzurütteln. Und da muss man sich schon fragen, wie die Entwicklung weitergeht, oder? Wenn da vor allem eben ausländische Investoren sich da breit machen im Schweizer Softwaremarkt. Und wir wissen ja, dass wenn so ein Verkauf stattfindet, dass dann im Vordergrund der Profit steht und nicht unbedingt die Weiterentwicklung von diesen Produkten. Das hat man jetzt verschiedene Beispiele auch können ganz klar erkennen, dass die Investoren vor allem daran interessiert sind, in erster Linie mal zuerst die Wartungsgebühren entsprechend zu erhöhen, ohne die Investitionen voranzutreiben, um eben den möglichst hohen Profit daraus zu ziehen. Das ist natürlich für Kunden von diesen Produkten nicht unbedingt eine gute Zukunft, die es da entgegengeht.
Also für Abacus, für euch, ist das eine eher eine gute Entwicklung. Also ich kann mich mal an ein Gespräch erinnern, das ich mit dem Claudio hatte. Also Claudia Hintermann, wo er mir gesagt hat, ja, das ist so unsere Geierstrategie, oder? Hat er das genannt?
Ja, genau.
Kommt er bekannt vor, gell?
Ja, das ist ein bekannter Spruch von Claudia und hat ein bisschen etwas, oder? Ich meine, die Kunden, da wird ja dann eben durch die Übernahme wird ja das auch ausgenutzt. Die Kunden sind sehr treu, wartet Jahr um Jahr und hofft, dass es dann gleich noch ein bisschen weitergeht, dass der Support noch einigermaßen vorhanden ist. Und wenn es dann eben einmal so weit ist, dass dann kein Support mehr da ist, keine Weiterentwicklung, dann kommt dann eben die sogenannte Geierstrategie zum Tragen. Mhm. Und das haben wir vor allem jetzt auch gerade im Sage-Umfeld gesehen, wo Dutzende für Sage-Treuhänder auf Abacus gewechselt haben, weil es einfach keine Zukunft, keine Weiterentwicklung und eben schlussendlich auch keinen Support mehr bekommen.
Also deine Sorge gilt mehr so ein bisschen der, sagen wir mal, gesamtschweizerischen Softwarebranche. Für euch selber ist es eher von Vorteil.
Ja, aber eben, es ist ja nicht, wenn man monopolistisch ist, ist man auch nicht mehr unbedingt beliebt. Und von dort her gesehen, schätzen wir ja schon, wenn wir in gewissen Bereichen mit der Konkurrenz
haben,
und der Wettbewerb noch haben und der auch noch spielt, oder? Aber es ist wirklich langsam schwierig, um noch herauszufinden, ja, welches Produkt hat überhaupt noch einen Schweizer Hintergrund? Weil, wenn man da ein bisschen nachforschen, dann merkt man plötzlich eben, dass das ja eigentlich gar keine Schweizer Firma mehr ist. Und dort gesehen, muss man sich schon Gedanken machen, auch in Bezug eben auf das Know-how, das eben verloren geht, wenn das immer mehr in ausländische Hände geht.
Gehört auch wieder zum Thema digitale Souveränität, oder?
Ja, in dem weitesten Sinn schon, ja.
Ja.
Weil gut, man weiss ja dann nicht, wo denn die Software, wenn es dann von ausländischen Firmen übernommen worden sind, wo denn die Reise angeht, wenn alles nachher in der Cloud ist und niemand mehr weiss, wo denn die Cloud ist, ob die in der Schweiz ist oder irgendwo zu Europa.
Gut, also Post hast ja du erwähnt, ist, glaube ich, schon ein bisschen eine Ausnahme, oder? Also Post ist ausschweizerisch. Dort hat man sich einfach immer gefragt, warum die Firmen alle zusammen kaufen, oder?
Ja gut, das ist für mich eigentlich klar mit einer Person verbunden, wo ein
Aha.
bisschen aus dem Umfeld kommt, wo man Firmen aufkauft und verkauft wieder.
Okay.
Und ich denke, der Robert Cirillo ist ja jetzt seit dem März 25 nicht mehr bei der Post. Und ich denke, da wird ein gewisses Umdenken bei der Post stattfinden, oder? Wenn man schaut, wie viel Verluste sie jedes Jahr aus diesen Akquisitionen rausziehen. Oder?
Ja, also die Akquisitionsära ist damit wahrscheinlich abgeschlossen.
Ich denke schon, ja. Ich
Ja.
denke, die Post hat definitiv andere Aufgaben als Schweizer ERP-Firmen aufzukaufen.
Definitiv, ja, absolut, ja. Also wenn wir mal schauen, woher das die Schweizer Software-Szenebranche geht, vielleicht jetzt noch ganz am Schluss so ein Ausblick von dir. Vielleicht hast du irgendeine Idee. Wo steht unsere Branche in 5 bis 10 Jahren?
Ja, das ist schwierig. Eben, wir sehen, wie schnell die Entwicklung ist von KI, und das wird sicher ein Haupttreiber sein für die Entwicklung von dieser Branche. Und von dort her gesehen bin ich gespannt, wie sich die verschiedenen Softwarehersteller mit KI werden bestücken und wie sie die KI-Technologie werden einbauen in ihre Software. Und die Entwicklung ist rasend schnell, oder? Ich habe die letzte Statistik gesehen, wo es darum geht, wer hat in welcher Zeit die 100 Millionen Nutzergrenzen erreicht. Und das ist einfach unglaublich, oder? ChatGPT hat das in 3 Monaten erreicht. Und wenn man schaut, bei Facebook ist es noch 4,5 Jahre gegangen und im Internet
Ja.
7 Jahre. Also
Ja,
die Entwicklungen sind rasend schnell, und da geht es einfach darum, dass man einen Erfolgsfaktor auch wieder berücksichtigt, das ist Geschwindigkeit. Also wir werden die nächsten 4, 5 Jahre von der Geschwindigkeit treiben, wie schnell dass wir die Technologien können einbauen können. Und ich hoffe, dass das möglichst vielen anderen Softwarefirmen auch gelingt, um das so einzubauen, dass es eben für den Kunden, für den Nutzer auch der grösste, oder für den Anwender der grösste Nutzen daraus entsteht. Und ja.
Eben, eure Antwort, eure Lösung darauf ist unter anderem eben Deep Cloud.
Ja, eben DeepCloud ist ein Teil von Abacus Intelligence, wo wir eben in der Abacus einbauen. Und auf der anderen Seite, eben durch entsprechende Technologien für DeepCloud, können andere Softwarehersteller unterstützen, wenn es darum geht, in ganz bestimmten Bereichen können ihre Produkte zu verbessern.
Also wenn jetzt da Kollegen den Podcast hören, oder? Also Kollegen meine ich Business Software, Kollegen von euch, wo eben vor der Herausforderung stehen, wie kriegen wir KI in vernünftiger Zeit in unsere Lösung hinein, dann können sie bei euch anklopfen.
Ich denke, das wäre sicher ein interessantes Gespräch wert,
Okay.
weil eben, es ist einfach nicht mehr möglich, zum mit diesen neuen Technologien die alle selber zu entwickeln. Da glaube ich nicht dran. Das sind so komplexe Themen, wo man muss nur schon durch eine eigene KI können lösen. Es braucht Partnerschaft, es braucht extrem viel Know-how, und da ist gerade der Claudia Hintermann natürlich die ideale Person, weil er kann die Kooperationen schaffen mit Zusammenarbeiten, wo wir jetzt schon in der Presse auch angekündigt haben. Artificial ist eine von denen, wo wir zusammen arbeiten und die KI-Technologien vorantreiben. Sehr gern. Es wäre sicher spannend, um eben auch mit, sagen wir jetzt, mit Mitbewerbern können über so Themen sprechen. Man redet ja da einfach von Co-Opetition, und ich glaube, das
Ja, genau.
müssen wir Stand bringen, damit wir eben könnt, auch in Zukunft noch als Schweizer Softwarefirma coole Lösungen den Kunden anzubieten.
Klar, eben, du kannst nicht auf der einen Seite bedauern, dass die alle gekauft werden oder verkauft werden, oder? Weil viele machen das last but not least auch, weil sie sich sagen, wir können irgendwie nicht mehr so richtig mit dieser Geschwindigkeit mithalten. Und auf der anderen Seite dann sagen wir, von unserem Know-how können wir da gar nichts über, oder müssen wir alles selber machen. Also die
Ja,
in dem
genau.
Sinn auch ein bisschen unterstützen, das würde dann Sinn machen, ja.
Ja, da ist definitiv so, dass das zum Teil eben auch Produkte sind, wo ein bisschen End of Life sind, wo dann eben schlussendlich sagen, ja, machen wir noch den Last Big Thing, the last big deal. Und dann möglichst dünn noch verkaufen. Aber nachher ist dann eben, wie schon erwähnt, mit diesen Produkten eigentlich nicht mehr sehr viel los in Bezug auf Innovation oder Weiterentwicklung.
Absolut, ja. Gut. Ich habe vorher das selber so gesagt, du hast gar nicht darauf reagiert, aber du hast mir eben geschrieben, du gehst jetzt nächstes Jahr in Pension, ist das richtig?
Genau, ja. Also
okay.
Mit 66 Jahren fängt das Leben an.
Ja, genau, du sagst es.
Es ist dann einfach ein anderes Leben als das, was ich bis jetzt hatte. Aber ich hoffe, es wird gleich spannend sein wie die letzten 40 Jahre, die ich durfte, zusammen mit Abacus verbringen.
Gut, das ist ja eine ganze Schar Enkel, haben wir gehört, ganz am Anfang. Also ich glaube, die dürfen nicht langweilig werden.
Nein, die sind zum Glück auch alle in Balgach wohnhaft und von dort her gesehen, ist es möglich, um die möglichst jeden Tag einmal zu sehen.
Oh, super, ja, okay. Ja gut, du, Martin, vielen Dank für deinen Einblick und die Schilderung von der Abacus-Geschichte und was euch so bewegt hat in diesen vielen, vielen Jahren. Ich glaube, das ist etwas, was sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer von diesem Podcast interessiert. Noch gute Zeit bis nächstes Jahr und dann wünsche ich dir natürlich einen super tollen Ruhestand, dass du alles das kannst machen, was du vielleicht in den vergangenen Jahren ein bisschen hast müssen vernachlässigen. Nochmal vielen Dank, Martin.
Danke dir auch, Urs, für das interessante Gespräch.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere Brandtels 5a gerade jetzt in deiner Podcast-App. Der Podcast erscheint einmal im Monat. Du findest ihn auf meiner Webseite kmu-mentor.ch und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch sehr über ein Like und deine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn. Urs Brandtl, das schreibt sich P-R-A-N-T-L, findest du dort ganz einfach. Mein Name ist nämlich einzigartig. Bist du selber in einem erfolgreichen IT-Unternehmen tätig und möchtest in diesem Podcast von eurer Einzigartigkeitsstrategie berichten? Oder kennst du jemanden, den ich unbedingt zu seiner Strategie interviewen sollte? Dann bin ich gespannt auf ein Mail von dir auf urs.brandtl@kmu-mentor.ch.